und herzlich willkommen zum Kontexto Podcast. Wir sind wieder zurück mit einer neuen Episode und wie immer Idee und Redaktion von Katharina Benjamin und Angelika Hinterbrandner. Der Schnitt kommt von Rosa Toneik und die Grafik kommt wie immer von Patrick Martin. Wenn ihr uns unterstützen wollt, teilt und liked den Podcast gerne auf allen Plattformen. Auf Spotify und Apple Podcasts könnt ihr uns zusätzlich auch gerne Kommentare hinterlassen oder uns eine E-Mail schicken. Und wenn ihr uns monetär unterstützen wollt, könnt ihr das am besten via Steady machen. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's los! Guten Morgen, heute ist Freitag, der 14. Wir nehmen eine neue Episode auf. Guten Morgen, Katharina, wo bist du heute?
Hallo Angelika, ich bin wie so oft in Leipzig in meinem Aufnahmekabuff. Ich freue mich voll, dass wir wieder über die Arbeitsbedingungen sprechen und ja, man kann nicht genug drüber reden, denke ich.
Ja, ich bin heute in Zürich. Ich habe endlich ein besseres technisches Setup. Ich nehme heute mit dem neuen Mikrofon auf und wir schauen, wie gut die Qualität wird. Genau, und wir sprechen heute nochmal über Arbeitsbedingungen. Also das ist jetzt, die dritte Episode inzwischen zu diesem Thema und es ist seit 2017 einfach schon ein Kontexturthema. Wir haben vor kurzem auch Kontextur Maps Soft gelauncht und das ist jetzt hier auch nochmal eine kurze Ankündigung zu diesem Projekt. Also wir sammeln ja auf Instagram schon des längeren Büroempfehlungen, es gibt die Kontexturlisten, es gibt Einblicke in Bezahlstrukturen, Praktikergehälter und so weiter und so fort. Und ein Thema, das uns einfach schon sehr lange umtreibt, ist, wie kann man dieses Wissen nutzbar machen? Wie kann man das strukturieren, organisieren und so zugänglich machen, dass ihr, ne, die auch Teil seid von dieser Wissensgenerierung im Endeffekt, die zuhört, die uns auf Instagram Kommentare und Büros und was auch immer schickt, dass ihr darauf zugreifen könnt. Deswegen ist Kontextur Maps ein Versuch, eine Plattform zu bauen, die gute, progressive Arbeitsbedingungen sichtbar macht und hervorstellt. Und es ist ein Jahresprojekt, also für die nächsten Jahre, die noch kommen, wieder weiter zu sammeln und das aufzubauen. Und genau um diese progressiven Arbeitsbedingungen wird es heute auch gehen. Wir sprechen heute über Organisationsstrukturen, also nicht nur über Bezahlung, sondern auch, wie sieht Zusammenarbeit aus? Und zwar machen wir das heute mit Hoskins Architekten, ein Büro aus Berlin und Glasgow, also in Glasgow gegründet und mitunter auch mit Sitz in Berlin, die seit knapp 10 Jahren nach holokratischen Prinzipien zusammenarbeiten, beziehungsweise sich da angefangen haben, in diese Richtung zu organisieren. Dazu werden sie uns gleich noch mehr erzählen. Holokratie sagt vielleicht auch gar nicht allen etwas, aber vielleicht der Begriff New Work, der auch sehr stark flottiert in ganz unterschiedlichen Gebieten, vielleicht gerade nicht so in der Architektur, aber wenn man in anderen Arbeitsbereichen schaut, in dem wir gerade sehr viel Wandel auch sehen, dann ist es ein Begriff, der sehr gehypt ist mitunter auch. Ja, ich habe da auch ein ganz persönliches Interesse. Ich habe einen zweiten Master nach meinem Architekturstudium nochmal gemacht, unter dem Titel Leadership Digitale Innovation, wo diese Begriffe auch sehr präsent waren. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir jetzt quasi ein Praxisbeispiel, das für diese agileren neuen Denkweisen steht, auch für eine andere Art von Verantwortungsverteilung innerhalb von Organisationsstrukturen, dass wir da heute mit euch drüber sprechen können und die Frage beantworten, im besten Fall, wie wirken sich diese Prinzipien aus auf eine Branche wie die Architektur und was heißt das eigentlich? Und damit gebe ich auch direkt zu unseren Gästinnen, die sich jetzt erstmal vorstellen, wie das so ist mit solchen Strukturen. Da sind die Dinge dann oft anders. Wir sprechen heute mit gleich 4 Leuten. Das heißt, wir sind zu 6 im Zoom, so wie wir aufnehmen. Und zwar mit 2 Personen aus der Geschäftsleitung und 2 Mitarbeiterinnen im Büro. Liebe Hoskins-Architektinnen, sagt mal kurz Hallo und stellt euch gerne vor.
Ja, hallo.
Hi. Hallo.
Ja, also ich fange vielleicht mal an und erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass wir heute darüber sprechen dürfen, wie wir arbeiten, weil das kommt gar nicht so häufig vor. Mein Name ist Gabi Banatzky und ich würde ganz gerne ein bisschen was zu unserer Geschichte erzählen von Hoskins Architects, weil das, glaube ich, ganz gut erklärt, wie wir dahin gekommen sind, wo wir jetzt sind. Du hast das ja vorhin schon gerade gesagt, Angelika, unser Büro hat seine Wurzeln in Glasgow. Da wurde es vor 25 Jahren von Gareth Hoskins gegründet. Und seit 10 Jahren sind wir jetzt auch in Berlin vertreten. Thomas und ich haben das Büro hier gegründet. Wir haben auch damals in Glasgow gearbeitet, auch studiert und sind dann vor 10 Jahren nach Berlin gekommen und haben einfach mal versucht, hey, können wir damit was vielleicht hier aufbauen? Und ja, vielleicht ganz kurz zur Größe. Wir sind 50 Mitarbeitende, 33 in Glasgow, 17 hier in Berlin. Und unsere Projekte, vielleicht ganz kurz, wir machen hauptsächlich in Berlin zumindest kulturelle Projekte, Gebäude, die also Museen und ganz oft im Denkmalschutz. Das ist so, das sind so unsere Themen. Und zu unserer Geschichte, das Jahr 2016 ist da ein ganz wichtiges Jahr. Zum einen, weil 2016, wie ihr vielleicht euch noch erinnern könnt, war der Brexit, und für ein Büro, das in Großbritannien und in Deutschland eine Branch hat, ist das ein Riesenthema gewesen. Also mit einem Mal hatte man nicht mehr die europäischen Vorteile. Damit mussten wir uns beschäftigen. Und eine andere sehr tragische Sache, die passiert ist, ist, dass unser Gründer, Gareth Hoskins, mit 48 Jahren am Herzinfarkt gestorben ist. Das heißt, wir hatten mit einem Mal, hatte das Büro keinen Gründer mehr. Und die Unternehmensform war eine Limited, und ist sie immer noch in Großbritannien, mit Gesellschaftern und Gesellschafterinnen auch. Gareth hatte aber 72% der Anteile, und mit seinem Tod sind seine Anteile in das seiner Erbin gefallen. Und dann ging natürlich ganz groß die Frage los, wem soll eigentlich dieses Büro gehören? Seine Erbin hatte nichts mit Architektur zu tun. Das heißt, es war wirklich die Frage, wem soll eigentlich dieses Unternehmen jetzt gehören? Und ja, ziemlich schnell wurde dann aber klar, nachdem wir verschiedene Optionen abgewogen haben, dass es eigentlich für uns sich richtig anfühlt, dass dieses Unternehmen, dieses Büro immer genau den Menschen gehören soll, die auch bei uns arbeiten. Und das, ja, und nach einem relativ langen Prozess haben wir es dann tatsächlich geschafft, dass wir unser Büro im letzten Jahr in Mitarbeiterinnen-Eigentum umgewandelt haben. Das war ein sehr komplexes und auch kostintensives Unterfangen. Und trotzdem ist es uns gelungen, 6 Jahre nach diesem tragischen Vorfall. Ja, und in unserem Fall ist das so, dass die Unternehmensanteile von unserem Büro in einem Employee Ownership Trust im Namen aller Mitarbeitenden gehalten werden. Dazu können wir nachher vielleicht nochmal genau sagen, was das ist. Das kennt man so wahrscheinlich gar nicht genau, weil das ist auch was typisch Britisches. Aber mit dieser Umwandlung hat sich dann für uns auch eine ganz andere Frage gestellt, nämlich die Frage, nachdem wir geklärt haben, wem soll das gehören? Und wir dann festgestellt haben, okay, jetzt sind wir also alle Eigentümerinnen. Ja, wie wollen wir eigentlich zukünftig miteinander arbeiten? Und aus dieser zusätzlichen Frage kam auch die Überlegung, ganz grundsätzlich innerhalb unserer Gesellschaft, wie wollen wir eigentlich, wie stellen wir uns eigentlich die Zukunft der Arbeit vor? Und wir haben gemerkt, dass es für uns sich eigentlich nicht mehr passend anfühlt, in einem traditionell geführten Unternehmen zu arbeiten. Und ja, und dann haben wir uns ein bisschen auf die Suche gemacht. Und du hast vorhin gesagt, seit 10 Jahren arbeiten wir das hologratisch. Das stimmt so leider nicht. Das ist wirklich ein Prozess gewesen, der so ein bisschen dahin geführt hat, wo wir jetzt sind. Wir haben uns auf die Reise gemacht. Wir haben uns New Work, hast du schon gesagt, kann ich nachher auch noch ein bisschen was zu erklären. Wir nehmen uns Teile aus New Work, die Idee zumindest. Wir haben hologratische Ansätze. Wir probieren Sachen aus. Wir haben uns auf die Reise gemacht. Und ja, und je mehr Dinge wir implementieren bei uns im Büro, desto mehr merken wir, dass wir einerseits Menschen auf uns zukommen und sagen, gerade aus unserer Branche, hey, das ist ja interessant, das macht ihr, wie macht ihr das denn? Das merken wir einerseits. Und andererseits merken wir aber auch, wie krass wenig das in unserer Architekturbranche ankommt. Also da, wo wir unsere Quellen, unsere Inspirationen herholen, sind Start-up-Business, sind soziale Unternehmertum. Und wir denken und wir glauben einfach, es ist jetzt wirklich an der Zeit, dass es sich lohnt, mal darüber nachzudenken, wie wir in Zukunft arbeiten wollen.
Ja, danke. Das ist ein super Einstieg gewesen, Gabi. Vielleicht hören wir jetzt noch die anderen Stimmen.
Ja, hallo, ich bin Viktoria Wecker. Ich bin Architektin in Berlin und arbeite bei Hoskins Architekten. Wir haben uns überlegt, das könnt ihr jetzt vielleicht rausschneiden, dass jeder kurz was zu sich sagt. Ich hoffe, das sprengt jetzt aber nicht den Rahmen.
Das ist super. Perfekt, wenn ihr was zu euch sagt. Das ist auf jeden Fall genug Zeit und das kann man auch drin lassen. Das ist vielleicht nochmal, nein, das ist tatsächlich auch eine gute Erklärung oder nochmal ein Hinweis auf das Prinzip, wie wir arbeiten. Weil dieses Raum geben und Zeit lassen tatsächlich auch sehr stark in Kontextur eingeschrieben ist. Also auch wenn wir die Interviews machen, die man auf der Webseite lesen kann, dann ist es ein Prinzip, Raum und Zeit zu geben für so viel Text und Zeit, die man braucht, um zu sprechen, weil es oft auch gar keinen Platz findet. Und ich fand vorher auch diesen Hinweis auf, dass es halt auch wirklich 10 Jahre dauert, bis man überhaupt da angekommen ist, bis man eine Struktur gebaut hat, die tragfähig ist, neue Dinge zu implementieren, tatsächlich auch wichtig, weil wir oft in so einem Deadline-Denken auch sind in der Architektur, dass na, Dinge müssen schnell gehen. Oft kann es nicht schnell gehen, ne? Das braucht eine lange Weile, bis sich die Dinge entwickeln. Also nehmt euch die Zeit und den Raum, um alles zu sagen, was ihr gerne sagen wollt.
Okay, also dann kurz zu mir. Ich bin aufgewachsen in Berlin und habe mich dann nach der Schule dafür entschieden, Architektur in Weimar zu studieren, an der Bauhaus-Universität. Da habe ich dann meinen Bachelor und meinen Master gemacht. Und Katharina, ich glaube, hier haben wir eine kleine Schnittmenge. Ich habe dann während des Studiums und aber auch vor allem nach dem Studium Erfahrung gesammelt im Bereich der Lehre und im Bereich von klassischen Architekturbüros. Ja, wie ich zu Hoskins gekommen bin. Ich bin nach dem Studium direkt nach Berlin gegangen, habe dort in einem mittelgroßen Architekturbüro angefangen. Das Büro hat eher, würde ich sagen, eine klassische Unternehmensstruktur und auch eher eine klassische Art gehabt zu arbeiten. Dann ja, bin ich vor 2 Jahren Mama geworden und habe mir überlegt, ich möchte mich nochmal weiterentwickeln, nochmal Neues kennenlernen und habe über eine Freundin, die hier bei Hoskins arbeitet, erfahren, was hier gemacht wird, was hier eben probiert wird, umzusetzen und zu implementieren, vor allem eben in ja die Welt der Architektur, und fand das spannend und habe irgendwie das Gefühl gehabt, das ist genau das Richtige, da möchte ich Teil von werden. Genau, dann habe ich mich so ziemlich vor einem Jahr dafür entschieden, mich hier zu bewerben und arbeite jetzt hier seit Ende letzten Jahres. Genau, seitdem bin ich Teil vom Team und bin total froh darüber, so viel schon lernen, dass ich so viel schon lernen durfte und bin ganz gespannt darauf, was jetzt alles noch so kommen wird. Jetzt gebe ich mal weiter an meine Kollegin, die Kathleen.
Hi, dann mache ich weiter. Ich heiße Kathleen Bruhn. Ich habe eine ganz große Schottland-Verbindung. Ich bin da geboren und aufgewachsen und mit 14 erst nach Deutschland gekommen mit der Familie. Und genau, studiert habe ich den Bachelor hier in Berlin und dann irgendwie auf Umwegen hingekriegt, meinen Master quasi fast im Tandem zwischen Weimar und Glasgow hinzukriegen. Also irgendwie auch Zufall, aber hat geklappt, war total toll. Und da ist mir auch das Büro zum ersten Mal begegnet. Genau, und als ich dann, ich war 2015 habe ich abgeschlossen. Ich habe mich ich weiß nicht, also umgeschaut, das war fast so ein kleiner Glücksfund, dass ich gesehen habe, dass das Büro hier eine Zweigniederlassung hat. Ich habe mich beworben, wir haben uns getroffen, ich habe hier angefangen und ich bin seitdem da, was auch irgendwie eigentlich fast eine Besonderheit ist, wenn ich so in meinem Bekanntenkreis mich umschaue. Ich kenne kaum jemanden, der nicht mindestens 2-mal den Job gewechselt hat. Und ja, genau, also tatsächlich auch mit der Grund, warum ich hier sitze. Ich habe am 01.01.2016 hier angefangen. Das war die Woche, in der Gareth ja gestorben ist. Und genau, also ich habe das, was der Wandel ist, was sich quasi seitdem vollzogen hat, habe ich irgendwie alles mitbekommen. Irgendwie zeitgleich zu dem halt, wie ich groß geworden bin im Beruf. Und ja, kann vielleicht mal aus einer anderen Perspektive berichten, wie das halt ist als nur Mitarbeitende und überhaupt nicht bei den Entscheidungen dabei sein, aber halt das irgendwie auch mitbekommen und wie das halt auch vermittelt wurde. Vielleicht ein bisschen davon berichten und halt einfach erzählen, wie sich es auch bei uns gewandelt hat. Wenn ich mal sage, also als ich hier angefangen habe, waren wir zu 6, es waren auch, ja, es war ein kleines Büro und in dem Sinne halt auch relativ klassisch. Und seitdem hat sich einiges verändert. Ja, so viel zu mir.
Das war ein kleiner Teaser. Wir sind gespannt.
Ja, mein Name ist Thomas Bernatzky. Wie meine Frau schon gesagt hat, wir sind 2010 nach Berlin gekommen und haben, also vielleicht noch mal ein bisschen weiter zurück. Ich hatte in den 90er Jahren haben wir beide in Darmstadt studiert, haben uns dort allerdings nie getroffen und sind dann nach Glasgow gegangen, um dort einen Master zu machen, haben uns dort kennengelernt. Noch im Studium und dann hatte ich, war zuerst fertig, habe bei Hoskins bei Gerth angefangen. Damals war das Büro noch klein, das war erst 2, 3 Jahre alt und ich war irgendwie Nummer 9 oder 10 in der auf der Angestelltenliste. Das ist relativ schnell auch relativ groß geworden. Gabi hat dann 1 oder 2 Jahre später dort angefangen. Und wir haben dann 10 Jahre dort gearbeitet und kennen daher auch so ein bisschen diese Perspektive, nochmal komplett neu anzufangen, also sprich sich eine Existenz aufzubauen im Ausland, versuchen dort irgendwie beruflich Fuß zu fassen. Das können wir ganz gut nachvollziehen, weil das ist eben nicht so einfach. Also es war dann auch so, dass halt in verschiedenen Wellen dann auch die internationalen Studenten und Mitarbeiter, die dann dort gearbeitet haben, dann halt gegangen sind. Also Finanzkrise 2008 waren natürlich die europäischen Mitarbeiter als erstes weg, ne? Also die sind halt einfach dann gegangen. Bei uns war das nicht so, also wir haben diese Entlassungswelle 2008 in UK eigentlich ganz gut überstanden. Wir sind damals ja auch dort geblieben, weil 2001 in Deutschland die Situation sehr schlecht war. Also da sind dann viele nach Großbritannien gegangen, 2018 sind viele zurückgegangen. Wir sind ein bisschen länger geblieben. Bei uns war es vielleicht eher so ein privates Thema. Wir haben 2 Kinder in Glasgow bekommen. Die Kinderbetreuung ist extrem teuer dort. Also wir haben bei 2 Kindern schon im Prinzip mehr Geld für die Kinderbetreuung zahlen müssen, als einer von uns verdient hat. Also es hätte sich da theoretisch mehr gelohnt, dass nur einer gearbeitet hätte. Wollten wir aber nicht. Als dann das dritte Kind unterwegs war, haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir, glaube ich, nach Deutschland, wo sich unsere Kinderbetreuungskosten gezehntelt haben, sage ich mal. Also in Berlin vor allen Dingen. Na klar, wenn man dann 3 Kinder hat, dann fängt man an, ein Büro aufzumachen und Wettbewerbe zu machen. Das war natürlich auch etwas prekär am Anfang. Die ersten 3 Jahre haben wir tatsächlich so klassischerweise Wettbewerbe von zu Hause aus gemacht. Und dann 2013 im Prinzip, da war so ein bisschen der letzte Last Shot, haben wir einen offenen Wettbewerb gemacht für das Weltmuseum Wien. Also ehemalige Ethnologische Museum und haben da dann eben einen Auftrag bekommen, der dann uns ermöglicht hat, diese Zeichnung dann 2014 offiziell zu gründen. Genau, und dann, wie gesagt, 2 Jahre später dann dieser Schlag mit Gareths Tod und Brexit. Das hat schon das Büro geprägt, aber so viel vielleicht zu mir. Also die Projektschwerpunkte ergeben sich bei uns einfach durch die Projekte, die wir mitgebracht haben. Und wir arbeiten sehr viel eben im Museumsbau und sehr viel im Denkmalschutz, was eine sehr erfüllende Arbeit ist, weil es auch Themen sind und man trifft Menschen, die auch einfach, das ist einfach schön. Also es ist ein gewisser Luxus, oder nicht Luxus, ein Privileg, in diesem Bereich arbeiten zu dürfen, und vielleicht auch nicht so sehr diesen kommerziellen kapitalistischen Markt in dem Maße unterworfen zu sein, wie es vielleicht in anderen Projekten wäre.
Ja, vielen Dank. Ich finde, ihr habt jetzt gerade auch schon sehr viele Themen angetestet und habt auch noch mal ein bisschen so den Blick zurück ja, geworfen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das wissen vielleicht auch viele Studierende nicht oder Leute, die jetzt gerade auf den Arbeitsmarkt kommen, was eigentlich die Leute, die jetzt über ihnen in den Büros sind, was die eigentlich für eine Situation hatten, als sie selber auf den Arbeitsmarkt gekommen sind. Und dass das eine extrem schwierige, echt darbe Zeit war und dass da natürlich ganz viele Meinungen, Ängste, Ideen geprägt wurden. Das sehe ich, also ich habe das auch, kenne das auch im Privaten, wo die Leute wirklich dann komplett alle aus der Architektur, alle komplett raus, entweder ins Ausland oder es ging gar nichts. Und es ist natürlich so eine verhärtete Zeit. Und ich glaube, irgendwo steckt das natürlich in den oberen Ebenen unserer Büros ja noch mit drin. Und Und ich finde es auch so toll, dass ihr jetzt hier zu viert seid, weil wir sind ja jetzt schon länger in diesem Interview-Business und es ist normalerweise ganz, ganz schwierig, Geschäftsführer oder leitende Personen und Mitarbeiterinnen zusammen, also Sprechraum zu bekommen für die verschiedenen Positionen. Ganz oft ist das ganz klar, es spricht nur der Gründer oder nur die Gründerin und für alle, die sozusagen mit das Projekt oder das Büro tragen, ist kein Äußerungsraum vorhanden. Also allein daran sieht man das natürlich schon, dass bei euch die Sachen ja anders organisiert sind. Wollen wir jetzt mal, ich würde sagen, wir steigen jetzt mal näher ein. Also vielleicht könnt ihr noch mal ganz genau definieren, was ist euer Verständnis oder wie habt ihr diese Definition von Holokratie? Habt ihr auch gesagt, ihr habt euch so Teile genommen von dem Konzept Holokratie oder auch von Formen von New Work. Was steckt da bei euch drin? Wie seid ihr überhaupt darauf gekommen? Habt ihr das selber in Referenz, also angewendet gesehen bei anderen Firmenstrukturen, auch außerhalb der Architektur? Also wie kam überhaupt so diese erste kleine Ideenfunke? Wie kam der zu euch?
Oha, gute Frage. Auch wie kam das eigentlich? Und wir sprechen wirklich nicht so häufig darüber und so genau haben wir das auch eigentlich noch nie gemacht. Fast haben wir das Gefühl, das war so ein Prozess, der langsam kam. Aber vielleicht ganz kurz zur Definition oder was wir darunter verstehen unter Holokratie. Holokratie ist eine Organisationsform, die zum Ziel hat, klassische Hierarchien abzubauen. Und die wurde von Brian Robertson entwickelt. Das ist ein Amerikaner, der aus der IT-Branche, der für sich ein neues Organisationsmodell gesucht hat, auf der Basis von Soziokratie. Und im Fokus steht ganz klar die transparente und partizipative Mitgestaltungsmöglichkeit aller. So, und was bedeutet das für uns? Für uns bedeutet das quasi, dass wir nicht in einer klassischen Pyramidenstruktur organisiert sind mit Bürochefin, Projektleiterin, Seniorarchitektin und Mitarbeitenden, sondern wir sind in Rollen organisiert. Und diese Rollen sind dann wiederum in Kreisen zusammengehalten. Und als Rolle verstehen wir einen Verantwortungsbereich. Und jetzt könnte man sagen, es ist relativ komplex. Ich hoffe, man das versteht und fragt gerne, wenn ihr irgendwie dazwischen eine Frage dazu habt. Eine traditionelle Projektleiterin, würde ich jetzt mal so definieren, hat die Aufgabe, das Projekt zu leiten und das Team zu leiten. Das ist eine klassische Führungsposition, würde ich jetzt mal sagen. Was wir machen, ist, dass wir ein bisschen genauer hingucken, dass wir sagen, okay, dröseln wir mal auf, welche Verantwortung steckt eigentlich zum Beispiel in dem Bereich Führung? Und da könnte es jetzt zum Beispiel sein, dass ein Verantwortungsbereich heißt, dafür zu sorgen, dass alle Menschen das haben, was sie brauchen, um gute Arbeit zu leisten. Und dafür haben wir dann eine Rolle, genau für das und nicht für die Projektleiterin. Weil möglicherweise gibt es einen Mensch bei uns, dem das unglaublich gut gelingt, alle zusammenzuhalten und ihnen das zu geben, was sie brauchen. So. Und jetzt ist es so, dass wir versuchen, unsere Rollen kompetenzbasiert einzusetzen. Das heißt, wir versuchen genau den Menschen oder die Menschen nehmen sich idealerweise ihre Rollen, wo sie sagen, ja, da bin ich kompetent. Das kann ich. Und ich habe das jetzt schon ein bisschen öfter mal so erzählt und dann kommt gleich die Frage, oh krass, wenn ihr immer nur die kompetentesten Leute dafür nehmt, dann ist es ja eine total stark leistungsorientierte Gesellschaft, die ihr da aufbaut. Und da möchte ich dann vielleicht das erklären, was wir unter Kompetenz verstehen. Und Kompetenz, also derjenige oder diejenige ist für uns kompetent, der die einerseits fachliches Wissen hat, andererseits aber auch gleichzeitig motiviert ist intrinsisch, also der quasi auch Bock hat, das zu tun, und der oder die auch die emotionale Reife hat, diese Aufgabe jetzt zu übernehmen und die Kapazität dafür. Weil möglicherweise ist es so, dass jetzt vielleicht ich seit 20 Jahren hier arbeite und in einem bestimmten Bereich fachlich total die Expertin bin, Aber möglicherweise habe ich gar nicht mehr die Kapazität, das an noch mehr Projekten eine bestimmte Sache zu übernehmen. Und in dem Moment bin ich gar nicht mehr die kompetenteste Person. In dem Moment ist jemand anders die kompetenteste Person. Und so ist das Prinzip, das ein bisschen dahinter steht.
Ich glaube, was wichtig ist oder wo ich den Unterschied sehe zwischen euch und was letzte normalen Büros in Anführungszeichen, ist das Thema implizit und explizit. Also dass viele Dinge, weil wie du gesagt hast, ne, Projektleiterin, man hat so eine Projektion oder eine Idee davon, was heißt das eigentlich und was ist damit gemeint in Anführungszeichen. Und dann geht davon aus, dass dann quasi die Person, die diesen Titel trägt, das dann alles so macht. Und das, was ihr macht, ist quasi ein absolutes Explizitmachen davon. Erstens, was heißt es? Was ist damit eingeschlossen? Und darüber sprechen im Team. Also, was genau heißt es dann? Wie setze ich meine Ressourcen ein? Was tue ich damit? Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, der oft, weil er so scheinbar klein ist, ne, dass man quasi aktiv darüber spricht, was heißt das, und sich damit auseinandersetzt, auf einer kommunikatorischen Ebene, wie soll das aussehen, das einfach nicht passiert, weil man denkt, ja, man weiß es ja eh, weil es funktioniert ja überall gleich, in Anführungszeichen. Und ich finde das total spannend, dass es eigentlich nur so ein kleiner Aspekt ist, der dann so den großen Unterschied in Anführungszeichen machen kann.
Total richtig. Sichtbar machen, was eigentlich Rollen und Aufgaben sind, und nicht annehmen, jeder weiß doch, was man macht. Total richtig, ja, genau.
Ja, wir sind ja auch im Stellenausschreibungsbusiness mit drin, und da merken wir natürlich ganz klar, oder das wird auch immer zurückgespielt, dass die Büros sozusagen so holzschnittartig Menschen suchen, ne? Das ist jedem Büro, wir haben spannende Projekte und wir suchen jemanden, der motiviert ist und Aufgaben übernehmen kann. Also das ist, dass die Leute das ja auch wirklich in dem Individualisierungsprozess, in dem wir auch in der Gesellschaft stecken, sich ja ganz doll wünschen, dass jemand wirklich auf einen guckt und mit einem ein individuelles Setting oder in eine individuelle Rolle rausarbeitet. Ich denke auch jetzt so die Generation, die jetzt auf den Arbeitsmarkt strömen, werden das auch noch stärker einfordern, und das kriegen wir immer ganz stark zurückgespielt, dass das so unbefriedigend ist, was man da eigentlich dann als Arbeitgeber in der Architektur, so auf was man da trifft, dass die da einfach nicht dran interessiert sind, weil es ja noch stark in vielen Büros, die ich jetzt kenne, auch um das Durchsetzen der eigenen Autorenschaft geht. Dass das eigentlich vollkommen im Fokus steht und die anderen sind sozusagen helfende Hände, die das mit ermöglichen.
Was das, um nochmal aber anzuschließen, kurz an das, was ich vorher gesagt habe, beziehungsweise eine Frage zurück an euch zu stellen, das heißt ja parallel auch, dass ihr quasi einen viel größeren Aufwand betreibt, in Anführungszeichen, ne? Weil man muss darüber reden, das kostet Zeit, das ist Arbeitszeit. Was heißt das fürs Team, diesen kommunikatorischen Aufwand zu betreiben? Man könnte sich ja jetzt auch denken, also man könnte sich nicht nur denken, was du vorher schon aufgebracht hast, na okay, das bevorzugt ja manche Personen total, sondern man könnte sich ja auch wie kriegt ihr das überhaupt unter? Weil es ist ja sowieso schon so viel Arbeit, Architekturproduktion zu betreiben. Haben da die Mitarbeiterinnen überhaupt Lust darauf, so viel extra Kommunikation zu machen?
Also dazu würde ich ganz gern einfach so einmal aus meiner Erfahrung kurz berichten. Ich hatte jetzt so einen ziemlich krassen Wechsel und auch einfach so das direkte Gegenteil jetzt einmal vorher, nachher sozusagen feststellen können oder miterleben können, was total interessant war. Und ich muss auch sagen, dass am Anfang das Thema rollenbasiertes Arbeiten für mich irgendwie ein großes Fragezeichen war, als ich dann das erste Mal von meiner Kollegin gehört habe, ja, ich brauche jetzt Rollen, ich muss mir jetzt Rollen überlegen, dann ja, wusste ich, um ehrlich zu sein, nicht genau, was ich damit anfangen soll, und habe wild im Gedächtnis gewühlt, was denn meine Rolle sein könnte. Und das lernt man natürlich mit der Zeit. Also man kriegt mit der Zeit halt mit, was sind diese Rollen. Da geht es dann an von der Überblickerin oder der TGA-Kommunikatorin oder dem Grundrissexperten. Also das sind jetzt beispielhaft Rollen, die es bei uns im Team zum Beispiel gibt. Und wir im Team beim Museum in Hamburg haben uns halt von Anfang an mit den Rollen beschäftigt im Team, haben das mal mehr, mal weniger konsequent durchgesetzt. Aktuell, glaube ich, funktioniert es ganz gut und wir sind alle relativ gut drin. Aber dieses Thema mit Rollen zu arbeiten, wie du schon gesagt hast, Angelika, kostet halt auch einfach sehr viel Zeit. Es kostet sehr viel Zeit, es kostet sehr viel Commitment. Man muss bereit sein dafür, weil es natürlich viel
naja, auch für einen selber viel aufwendiger und viel anstrengender, in Anführungsstrichen, erstmal ist, eigenverantwortlich zu arbeiten. Also rollenbasiertes Arbeiten bedeutet auch viel Verantwortung zu übernehmen, Selbstdisziplin, Selbstorganisation, auch sich über seine eigenen Grenzen mal hinaus natürlich umzuschauen. Und das ist natürlich um einiges schwerer, als eine Anweisung zu befolgen oder mit Rückfragen immer zur gleichen Person zu gehen. Also das muss ich schon sagen. Und ich denke, dafür muss man bereit sein. Also ich habe festgestellt, für mich ist das ein guter Weg zu arbeiten. Mir macht es Spaß und das ist genau das, was ich denke, was richtig ist und was, also was ich als richtig empfinde. Aber das kann halt auch sein, dass andere Menschen das nicht so empfinden. Das ist, denke ich, ganz individuell. Das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt, den muss man nochmal festhalten.
Ich würde vielleicht da so ein klein wenig aus einer anderen Richtung noch was sagen. Also genau, ihr macht das in Hamburg ja schon relativ regelmäßig und sogar relativ lange. Ich habe das bis jetzt im Projekt nur bei einem Wettbewerb mitgemacht. Das ging auch relativ gut. Das ist dann ja ein schnelles Projekt, wo man schnell sich abstimmen muss. Irgendwie sag mal, genau, also so wie läuft das? Zum Beispiel halt, das ist ja wirklich genau dieser Fall, wo man super viel zu tun hat, sich genau abstimmen muss, wer macht was. Es passiert super schnell, dass sich drei Leute für sehr viel verantwortlich fühlen und dass du dadurch zu Konflikten kommst, weil irgendwie der eine plötzlich damit anfängt, der andere auch noch und man sich auch noch mehr Arbeit macht. Also wenn wir dann ins Meeting gehen, geht es halt auch darum, dass man es halt aufsplittet, über das Inhaltliche zu sprechen und über dem halt, wer macht gerade was und ist das okay für dich? Also hast du gerade überhaupt Kapazitäten dafür, irgendwie der Modellbaukoordinator zu sein? Weil das ja auch noch gemacht werden muss. Immer. Eine Woche nachher. Keine Ahnung. Genau. Insgesamt zu diesem halt, wie wir Meetings führen. Ich erinnere mich jetzt einfach an 6 Jahre her, wo wir hier angefangen haben. Da saßen wir auch um den Küchentisch rum, haben immer montags früh uns getroffen und erstmal irgendwie so eine Bürobesprechung gemacht. Da hat jeder so seine To-Dos irgendwie abgearbeitet, das, was ihn vielleicht gerade beschäftigt. Und regelmäßig wurde sich beschwert darüber, halt, wie lang diese Besprechung geht, dass sie schon wieder über 2 Stunden war. Und das kam halt immer wieder. Und jetzt, also Gabi hat ja auch um diese Zeit rum eine Mediationsausbildung gemacht. Und es war halt einfach so, dass immer wieder Interessantes reingetragen wurde ins Büro. Und irgendwann die Frage kam halt, genau, ich glaube, du hast immer wieder ein bisschen berichtet, wie das war. Und irgendwann kam die Frage auf, wollen wir uns nicht auch ein bisschen üben darin, halt Moderation zu führen? Und das hat sich so in unsere Meeting-Kultur etabliert. Also es fing an mit Kleinigkeiten, dass wir angefangen haben, dass die Moderation wechselt. Du hast vielleicht auch nicht immer Lust, ständig in der Rolle zu sitzen und dann, wenn du auch mal deine Meinung sagen wolltest, dann rauszufallen. Und das ist halt immer dann, wenn ein Meeting halt oft mal platzt, wenn man so zwischen den Rollen steht. Genau, und das haben wir dann eingeführt langsam. Und es sind also mehrere Sachen. Wir fallen auch immer noch dran, aber es hat sich halt so weiterentwickelt, dass wir splitten zwischen Projektthemen und Bürothemen. Seit einer Weile arbeiten wir jetzt auch mit diesem Spannungsspeicher, was irgendwie auch ein Tool ist, was halt dann auch aus der Holokratie kommt. Das hat angefangen mit, jeder schreibt halt gerade seine Idee rein. Eine Spannung ist das, wo in dem Moment man spürt, es sollte eine Veränderung passieren. Aus dem Negativen, aus dem Positiven, da haben wir uns auch irgendwie mit vielen Tools geholfen, irgendwie wie man die halt spricht. Das ist im Endeffekt jetzt eine To-Do-Liste bei Teams, wo Buckets drin sind, wo wir jeder irgendwie aufschreiben, was gerade die Idee ist. Und wichtig ist halt dabei, dass man sich nicht nur beschwert oder sagt, hier, ich habe eine tolle Idee, sondern gleich halt mehr mit reinbringt. Es kommt auch ein bisschen aus der gewaltfreien Kommunikation, da kann man ganz weites Feld aufmachen. Aber also es geht darum, jeder ist verantwortlich, gerade für seine Idee, für seine Spannung, die er einbringt. Das kann sein. Mir ist aufgefallen, dass wir eine Biotonne im Hof haben und wir trennen gar keinen Biomüll. Ich habe da einen Vorschlag. Haben wir jetzt seit letzter Woche, ne? Bis hin zu bei meiner Aufgabe XX fehlt mir ein Ansprechpartner für YXZ und dabei denke ich, vielleicht brauchen wir einen Kreis oder eine Rolle für irgendwie dieses Thema. Und
Ich hake nur ganz kurz ein, bevor du weitersprichst. Als einen Hinweis zum spannungsbasierten Arbeiten empfehle ich allen als niederschwelligen Einstieg die neue Narrative. Die haben auch ein paar Workshops dazu im Angebot. Wer sich dafür begeistert, das machen wir in die Shownotes. Entschuldigung für die Unterbrechung, gerne weiter. Gute Beispiele, Biotonne, top.
Total richtig, absolut gut. Ja, genau. So, jetzt aber zurück, warum ich das eigentlich erzählen wollte. Also es geht über Jahre und das kann man auch implementieren. Man kann einfach anfangen, das verändert Sachen. Es gibt Sachen, da würden wir einfach niemals zurückrudern wollen. Also genau, ich arbeite hauptsächlich im Team um die Festung in Würzburg, das ist das Museum für Franken. Und wir, genau, also das Projekt, das Team besteht ja eigentlich schon seit 2018, 19. Läuft schon ein paar Jahre, läuft noch ein paar Jahre. Wahnsinnig interessantes Projekt. Und wir, genau, also wir merken natürlich, dass einige Sachen da reinkommen. Wir haben jetzt nicht so genau unsere Rollen. Es gibt so bestimmte kleine Projekte, wo wir schon aufteilen und auch auf die Wand kleben, irgendwie, wer macht was. Auch inspiriert viel von James Bond. Also die Namen sind oft Miss Moneypenny und sowas. Aber genau, also da kommt das mit rein, und in unserer Meetingstruktur haben wir halt auch sehr viel gelernt aus diesen Büro-Meetings. Und zwar splitten wir meistens das genauso auf, dass wir halt über das Inhaltliche sprechen und einfach auch viel darüber, wer gerade was macht, wofür verantwortlich ist, genau, und ob man nicht vielleicht mal was abgeben kann, weil es gerade einfach zu viel wird, oder ob nicht jemand vielleicht Lust hat, sich irgendwo reinzufuchsen und was neu zu lernen, weil so läuft das auch.
Kurze Pause mittendrin und eine kleine Erinnerung. Es steckt viel Arbeit hinter dem Projekt Kontextur und vor allem viel unbezahlte Arbeit. Wir produzieren Formate in den unterschiedlichsten Formen, und wenn ihr das unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Teilen, liken und weiterschicken, uns empfehlen, hilft uns natürlich sehr. Das könnt ihr überall da tun, wo ihr den Podcast seht und findet oder alle anderen Formate seht und findet. Außerdem könnt ihr uns direkt finanziell unterstützen, und zwar via Steady. Mehr dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter.
Was mich jetzt nochmal interessieren würde, welche Konsequenz hat denn das Konzept Holokratie mit diesem, auch mit dem EOT, also dem Employee Ownership Trust, auf die großen Fragen, also klassische Fragen der Geschäftsleitung, Arbeitszeitmodelle, Vollzeit, Teilzeit, Remote oder auch die Frage der Gehälter. Also wie berührt dieses gewählte Konzept diese Kernfragen unserer Profession, oder verändert sie auch, führt sie in eine Transformation?
Das kann ich ja vielleicht einsteigen. Die Geschäftsführerin, Geschäftsführer ist ja erstmal eine Position oder ein Titel, den das Unternehmen quasi zwangsläufig haben muss. Also als GmbH ist man gesetzlich verpflichtet, Geschäftsführer zu benennen. Und das nach außen hin müssen die auch so auftreten. Aber Themen, die das ganze Büro betreffen, haben wir schon vor dieser Umstrukturierung versucht das Thema Überstundenausgleich war so ein Testballon, den wir vor jetzt, glaube ich, schon 4, 5 Jahren gemacht haben, weil wir die Regelung, die wir irgendwie übernommen hatten aus den Verträgen, die wir aus Glasgow quasi mitgebracht haben, uns irgendwie nicht sinnvoll erschien. Kam dann auch mit der Corona-Krise dann zusammen später, dass das akut wurde, dass die Leute eben einfach, wir waren mitten in der Abgabephase und die Leute mussten von zu Hause arbeiten, und letztendlich war das dann akut. Und dann haben wir uns im Prinzip schon damals einen Kreis gebildet. Das waren 4 Personen, die eine Regelung ausgearbeitet haben. Ein Workshop erstmal mit allen, was die Themen sind, die in dieser Überstundenregelung einfließen sollen. Und dann haben wir zusammengesetzt. Ich glaube, das war der erste Kreis in dem Sinne, und es war auch noch es war auch noch nicht so rund, wie es vielleicht jetzt ist. Also es war, ich glaube, das Employee Ownership, also diese Tatsache, diese Gewissheit, dass jetzt das Unternehmen allen gehört, hilft sehr dabei, solche Themen, die ja letztendlich auch wirtschaftliche Themen sind, zu besprechen. Also wir haben jetzt auch angefangen, den Cashflow zu erklären für alle, weil es sind alles Eigentümer, dass man ungefähr weiß, wie viel Geld muss ungefähr im Monat reinkommen oder im Jahr, wie hoch sind die Ausgaben. Wir hatten ja auch diese ArchPlus nochmal angeschaut vom März, wo wir eigentlich diese Steckbriefe ganz gut fanden, wo man auf einen Blick mal so ungefähr einen groben Einblick sieht, wie sind die Einnahmen aus Ausgaben gegliedert und haben das auch für unser, also das ist auch so, auf dem Niveau sollte das jeder Mitarbeitende bei uns eigentlich wissen. Wir haben jetzt aber auch einen Finanzkreis gegründet, der da ein bisschen tiefer einsteigt, weil wir denken, dass für eine Diskussion über Gehälter müssen halt auch bestimmte betriebswirtschaftliche und steuerrechtliches Wissen da sein, weil man sonst irgendwie nur an der Oberfläche kratzt. Und der Vorteil natürlich, wenn man keine Gesellschafter hat, an die man gegebenenfalls Gewinn abführen muss, ist, dass es dieses Gefühl der sozialen Ungerechtigkeit, dass hier jemand sozusagen passiv verdient, im schlimmsten Fall, weil er irgendwann mal Kapital eingebracht hat, das gibt es natürlich dann gar nicht. Und das ist ja, ich glaube, Angelika hat das im letzten Podcast gesagt, das ist natürlich der Elefant im Raum, gerade bei Architekturbüros, dass die das Modell und auch das Kammergesetz darauf basiert, dass es einen Gesellschafter, dass es natürlich Personen gibt, denen das Unternehmen gehören muss, damit es sich Architekturbüro nennen darf. Also das ist ja eigentlich total krass. Also wir dürfen in unserem Büronamen im Handelsregister das Wort Architekt nicht verwenden, obwohl wir Mitarbeitereigentum sind und obwohl mehr als die Hälfte unserer Mitglieder in der Kammer sind, weil eben dazwischen diese Holding quasi, also der Trust geschaltet ist und der ist keine natürliche Person. Und das ist natürlich extrem rückständig und verfestigt diese Illusion, dass Architektur eine individuelle Leistung wäre von einzelnen Personen. Also das ist bei über Wettbewerben Verfasser. Also natürlich gibt es beim Wettbewerb nicht einen Entwurfsverfasser. Das ist ja totaler Quatsch. Aber trotzdem wird das halt kolportiert, dass das so wäre. Und dass es eben auch diesen Gründermythos gibt, dass die Person, die das Büro irgendwann mal gegründet hat, dann letztendlich die natürlichste Form ist, dass der Person alles gehört. Wenn sie dann irgendwann verkaufen will, dann merkt sie, dass das total schwierig ist, weil dann natürlich dann alles versteuert werden muss. Und diese Form, dass man das Eigentum an den oder das Kapital an den Unternehmenszweck bindet, so wie das jetzt bei dem Modell der Gesellschaft in mitgebundenen Vermögen oder Verantwortungseigentum in Deutschland auch geplant ist und beim IoT eigentlich schon so ist, das löst diese Eigentumsproblematik bei Architekturbüros.
Super, dass du das sagst. Also ich ganz schön auf der einen Seite dieses Thema Gebundenheit, Autorinnenschaft, wie ist das eingebettet in der Architekturproduktionslogik, ne? Also auf Seite Kammer und GmbH und Benennung und so weiter und so fort. Das ist ein super wichtiger Aspekt. Und auf der anderen Seite nur noch als Ergänzung nochmal zu diesem Thema Purpose Economy und Gesellschafts- oder ja, Organisationsformmodelle. Da tut sich gerade auch einiges. Es ist zumindest mit aufgenommen worden, auch im Koalitionsvertrag, dass es quasi neue Arten von Unternehmen geben soll in Verantwortungseigentum, wo quasi das entkoppelt wird von Einzelpersonen. Ne, dass quasi das eben, wie du das vorher beschrieben hast, das Kapital gebunden ist. Das gibt's auch als Link dazu, wen das interessiert nochmal, das kann man nochmal nachlesen. Bin sehr gespannt, ob das wirklich kommt. Und da auch nochmal der Querverweis, dass all diese Themen kommen tatsächlich auch sehr stark aus der Startup-Economy, Social Enterprises, die dafür, die daran arbeiten, sehr aktiv und auch Lobbying. Also alle, die das interessiert, das aus dem Bereich.
Aber zurück zu der Frage, ob diese Themen wie Gehaltsstruktur und so weiter jetzt im Rahmen unserer Arbeitsweise auch offen diskutiert werden. Das ist natürlich ein Prozess, der relativ sensibel ist und ein gewisses Vorwissen braucht und der in klassischen Büros, die jetzt Gesellschafter, Geschäftsführer geführt sind, problematisch ist, weil das eine totale Ungleichheit dort gibt zwischen den Gewinnmöglichkeiten Einzelner und die Angestellten, die halt auf fixe Gehälter festgelegt sind. Bei uns ist das halt nicht so. Wir haben den Vorteil, dass bei uns eben alle angestellt sind, schon von Anfang an. Das hat es uns natürlich ein bisschen leichter auch gemacht, weil wir zwar das Büro hier gegründet haben, aber nie Anteile davon hatten. Ja? Also das das ist dann nicht so schmerzhaft, sage ich mal, oder das ist schon schmerzhaft, weil man im Prinzip, wir jetzt dieses Büro quasi den ehemaligen Gesellschafterinnen und Gesellschaftern nochmal abkaufen, obwohl wir es selbst quasi gegründet haben. Ne?
Also die eine Sache ist ja quasi die Innenwahrnehmung, die habt ihr jetzt auch schon nochmal ganz gut beschrieben. Man merkt das ja auch, wie das quasi bei euch läuft, in Anführungszeichen. Die andere Frage, die mich in dem Zusammenhang noch interessiert, ist tatsächlich die Wahrnehmung von außen. Vielleicht könnt ihr da noch was zu sagen, weil das finde ich ist tatsächlich auch ein relativ schwieriger Punkt, weil auch Architekturmedien und der ganze Diskurs um Architektur, wie Katharina das vorher auch schon hervorgehoben hat, ist immer noch so sehr Autorinnen fokussiert. Wie geht ihr denn damit um, wenn ihr quasi nach außen kommuniziert, in die Architekturbubble hinein?
Also wir hatten ja letztes Jahr, als wir diesen Schritt gemacht haben in dem Mitarbeitereigentum, auch Pressemitteilungen gemacht und dann kam schon auch dieses Feedback von Competition-Line, glaube ich, die das sofort aufgegriffen haben und dann auch ein Interview gemacht haben, was auch eine gewisse Reichweite hatte, was jetzt inhaltlich vielleicht nicht alles hundertprozentig gestimmt hat. Aber das ist natürlich die Sache bei so einem Thema, was dann sehr schnell komplex wird, steigen viele schnell aus. Ne? Also wenn man sich dann, aber als wir waren letztes Jahr bei diesem bei dem Symposium oder der Konferenz für Verantwortungseigentum, was hier in Berlin war, 2 Tage lang. Und das war sehr beeindruckend zu sehen, dass man hier keine Einzelkämpfer ist, sondern dass das eine Bewegung ist, die da entsteht. Und in dieser Bewegung sozusagen, wo wir immer sagen, Eigentum und New Work, das sind 2 Hälften von einer Sache, die gut zusammenpasst. Die ist nicht zwangsläufig miteinander verknüpft. Also man kann auch neue Arbeitsweisen in das Büro integrieren und eine klassische Eigentümerstruktur haben. Und umgekehrt, man kann auch ein hierarchisches Unternehmen sein, was im Mitarbeiter-Eigentümer ist. Das geht beides, aber in der Kombination ist es einfach sehr schlagkräftig. Und wenn man dann sozusagen die Person dann anspricht, das Interesse ist dann riesengroß.
Vielleicht auch so, du hattest auch gefragt, wie kommt das so an, da denke ich jetzt mal so an unsere Bauherrinnenschaft. Und ich glaube, eins der Dinge, die wir hier sehr intensiv betreiben, ist eben, dass wir Dinge miteinander verhandeln. Also wir machen relativ viele Workshops zu Themen, die wir denken, die müssen jetzt angegangen werden. Und das hat einen Einfluss darauf, wie wir auch innerhalb unserer Projekte arbeiten. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, Kathleen, ihr habt im Projekt einen Workshop mit euren Fachplanerinnen gemacht, ein Feedback-Prozess, was hat gut geklappt, was könnte noch verbessert werden? Und das fanden die erstmal komisch. Also, weil das ist ungewöhnlich. Das heißt, wir tragen die Art und Weise klein bisschen raus. Und wenn sie dann fragen und wenn wir dann zusammensitzen mit den Menschen und sagen, hier, wieso macht ihr das, was macht ihr da? Und wir ein bisschen mehr erzählen, merke ich oft, dass ganz viel Interesse da ist. Also ganz viel, boah, das ist ja, wie macht ihr das? Das ist ja echt, das ist ja spannend. Ach, ihr seid in Mitarbeiterinnen-Eigentum, wie ging das da? Also die Resonanz ist sehr gut. Und es ist nicht so, dass wir als erstes sagen, hey, wir sind jetzt im Mitarbeitereigentum, sondern es ist mehr so die Art und Weise, die es mit sich bringt. Das ist eine Sache, die wir zum Beispiel besonders wichtig fanden, war eben die Weiterbildung der kommunikativen Kompetenzen untereinander. Weil in dem Moment, wo wir versucht haben, eine Organisationsstruktur zu verändern, uns auf den Weg gemacht haben, haben wir gemerkt, wir haben aber gar nicht die richtigen Wörter dafür. Wir wissen gar nicht, wie wir das benennen sollen. Wir müssen auch plötzlich mit unseren Gefühlen auskommen und wir müssen das benennen, wenn wir mal verärgert sind. Und ist das eigentlich okay, dass man das sagt? Und wie kann man das so sagen, dass es den anderen nicht gleich verletzt? Und deswegen ist das so ein ganz großer Teil, den wir als super wichtig empfinden und der gleichzeitig hilft, mit anderen zu kommunizieren, außerhalb unseres Büros. Ja, und vielleicht noch ganz kurz, du hattest vorhin gefragt, Inspirationen. Und das ist mir gerade noch eingefallen, als du gesagt hast, auf diesem Symposium, wo wir waren, da haben wir eben dieses Startup-Business kennengelernt. Und wir hatten zum Beispiel Austausch mit Daniel Freitag von Freitagtaschen, die seit vielen Jahren jetzt schon die Holokratie praktizieren. Wir haben Leute hier vom IT, von einem IT-Büro aus Berlin gehabt, um zu sagen, hey, wie macht ihr das? Was kommt da? Wie löst ihr dieses Problem? Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen
unsere Herangehensweise. Also wir wünschen uns, dass viele Architekturbüros vielleicht mal sich auf den Weg machen und das auch ausprobieren, damit wir ein Netzwerk bilden können, und weil es kommen immer Fragen. Also es klingt jetzt vielleicht alles total toll, und es gibt aber es gibt super viele Stolpersteine, weil wir so Menschen sind.
Ja, ich habe das vorher auch deswegen erwähnt, weil ich das Gefühl habe, oft in der Architekturszene gibt es so eine Art Abneigung gegenüber dieser Start-up-Branche. Ohne jetzt quasi das, was vorher schon alles passiert ist, ne, wie Katharina gesagt hat, Sozialunternehmertum ist keine neue Erfindung. Aber wenn man, also ich finde diese Berührungsangst vor dieser Branche so ein bisschen verwunderlich, weil ja Neugründen von einem Architekturbüro könnte man theoretisch ja auch betrachten wie eine Art, na, Start-up-Gründung.
Total,
es ist kein neues Produkt, aber per se muss man sich ja dieselben Gedanken machen. Wie setze ich die Organisationsstruktur auf? Wie will ich arbeiten? Eben, was ist überhaupt die Organisationsstruktur, die ich wähle? Also all diese Themen, die da zusammenkommen, sind ja quasi ein regulärer Gründungsprozess, den ganz viele andere Unternehmen auch durchmachen. Also das war nur so ein Anstoß, vielleicht auch mal in diese Richtung zu blicken.
Aber da will ich noch mal ganz kurz reingrätschen, weil ich habe sehr viel im privaten Kontakt, also Freunde, die gerade, oder Freundinnen, die gerade ihre Architekturbüros gründen, und es ist sowas von prekär. Also irgendwie ist man an einen kleinen Auftrag gekommen, Budget ist explodiert und am Ende steht man selber dort und schneidet an der Kreissäge die Holzkonstruktion zusammen und montiert es selber. Also extrem krasse Arbeitsbedingungen, vollkommene Erschöpfung, Haftungsschwierigkeiten. Also es ist, wie gesagt, es ist ja nicht so, okay, das ist jetzt, es ist meistens Einzelstücke, du hast nicht irgendwie eine Idee, ein Produkt, eine Skalierbarkeit, und dann fallen Dinge ab, mit denen du so eine Struktur unterfüttern kannst. Das ist ja nochmal, da will ich jetzt auch nicht gar nicht zu tief einsteigen, aber ich sehe das nicht. Also das, was sich gerade gründet, mit Mühe und Not an Auftrag gekommen und dann absolut durchgezogen, vollkommen fertig und absolut gar kein Budget, um überhaupt sowas anzustoßen, weil so eine Beratung, Mediation, Zeit für Kommunikation, das ist letzten Endes ja alles, muss ja budgetiert sein, mit Zeit, mit Geld, mit Kraft. Und ich glaube, das ist, also wir sind nicht aus dem Teufelskreis raus.
Vielleicht dazu noch ergänzend, da gebe ich dir, Katharina, total recht. Aber ich glaube, das ist eben auch die Krux. Das ist ein Prozess. Man kann, glaube ich, nie von heute auf morgen sagen, wir machen das jetzt so. Ich glaube, dann ist das dazu bestimmt zu scheitern, weil ich glaube, man muss das erstens wollen, dann muss man das auch können, auch finanziell und von den Kapazitäten und den Strukturen. Aber man muss natürlich auch bereit sein, irgendwo Verantwortung abzugeben. Ich glaube, Architektur ist immer noch was total Persönliches. Ich glaube, sehr viele Architekten, sehr viele Gründer dann auch schon später mit größeren und erfolgreicheren laufenden Büros, jetzt als ganz an der Anfangsphase von dem Fall, den du gerade geschildert hast, sind natürlich einfach sehr stark, identifizieren sich sehr stark mit ihrer Arbeit, was ja auch nachvollziehbar ist. Und ich glaube, da ist es natürlich auch schwierig, eine Herausforderung, auch dann Verantwortung abzugeben und zu sagen, ja, ich erkenne irgendwo auch an, dass das nicht ganz allein entstanden ist, sondern mit der Hilfe von ganz vielen Leuten. Das klingt sehr einfach. Und da gibt es natürlich auch Unterstützungsmöglichkeiten, wie beispielsweise New Work Facilitator, die man sich ins Boot holen kann, die dann natürlich dafür beauftragt werden, einen in so einem Prozess unterstützen oder dabei helfen zu können. Das kann sicherlich auch nicht jeder in der Form leisten, zu machen. Und ansonsten ist es einfach wie bei uns jetzt ein Prozess, der sich aus ganz vielen kleinen Aspekten und Puzzleteilen zusammensetzt, bis hin zu dem, was dann in den nächsten Jahren noch entstehen wird, wo wir ja auch noch nicht am Ende sind sozusagen.
Nochmal als eine Ergänzung oder vielleicht auch eine Erklärung in Anführungszeichen. Ich glaube, die eine Diskussion ist Geschäftsmodellarchitektur. Na, wie kann ich überhaupt Geld verdienen, um überhaupt zu stabilisieren, wie ich, was ich mache im Kern des Unternehmens und auf der anderen Seite der Diskurs Organisationsstruktur, wie ist quasi das gebaut in dem Rahmen, in dem wir arbeiten. Also ich, und es ist halt gerade so viel Bewegung auf all diesen Ebenen, dass es auch schwierig ist, das auseinanderzuziehen. Und dann bin ich da total bei euch, wie ihr das gerade beschrieben habt. Das ist erstens ein iterativer Prozess. Es kommt drauf an, was sind die individuellen Bedürfnisse und Wünsche der Gründerinnen, der Mitarbeiterinnen, wie viel will ich überhaupt so arbeiten, also oder gibt es auch Zwischenformen und so weiter und so fort. Was wir versuchen quasi aufzumachen, auch mit diesem Podcast, ist überhaupt mal einen Einblick. Also das ist zumindest das Gefühl, das ich auch oft habe, dass halt auch wie vorher, na, implizit, explizit, es gibt so eine klare Vorstellung davon, wie sieht ein Architekturbüro aus in unseren Köpfen, dass es manchmal einfach wahnsinnig schwierig ist, da auszubrechen. Und deswegen ist es ganz toll, ne, eure Geschichten zu hören oder quasi eure Realität zu hören, weil es einfach nochmal auch den Vorstellungshorizont erweitert.
Ja, und so eine Gestaltbarkeit einfach mit da reinzubringen, weil das, also nehmen wir ganz oft wahr, wir haben führen ja diesen Diskurs jetzt auch schon Jahre, es ist so unterkomplex. Also Mitarbeiter kriegen so viel Geld, die Arbeitsbedingungen sind so schlecht und dann ja sagen, schreiben mir Chefs und Chefin, ja, aber weißt du, die HAI seit 2013 ist nichts geändert worden, unsere Haftung, unsere Versicherung, unsere Arbeitsplätze und das darauf verharrt man so, aber es kommt gar nicht zu einem Austausch, weil das in einem klassischen Architekturbüro gar nicht möglich ist. Das habt ihr ja auch schon jetzt mehrmals gesagt, dass man erstmal die Form ändern muss, damit es überhaupt zum Austausch dieser Positionen kommt und ein Gestaltungselement darin bringt. Also das ist ja das, deswegen finde ich es auch so toll, dass man einfach, wir reden jetzt mal darüber und wir zeichnen es mal nach, wie es bei uns ist und wir schauen mal, wo wir Gestaltungsräume haben für Verbesserungen und Veränderungen.
Ich fand das auch nochmal interessant, dieser Hardship der Gründung, das ist, glaube ich, für viele Büros und für viele Gründerinnen und Gründer ein Erlebnis, was prägend ist und was dann noch lange nachwirkt, auch wenn das Büro dann irgendwann erfolgreicher ist. Und wie Victoria gesagt hatte, man vergisst dann vielleicht irgendwann, dass aber die Leute, die dann vielleicht ab dem zweiten, dritten Jahr mitgearbeitet sind, das eigentlich mitgemacht haben, die profitieren aber nicht davon. Also im Sinne dieser Eigentumsstruktur. Und es ist bei Startups dasselbe Problem. Und deswegen die Startups, die jetzt sich dafür interessieren, wie man das verbessern kann, die wollen halt jetzt nicht in diese klassische Gesellschafterrolle gedrängt werden, wo sie dann irgendwann dieses Problem haben, dass ihnen das Unternehmen gehört und den Mitarbeitenden nicht. Und das ist ja sozusagen die Krux, die dann verhindert, dass man sich über faire Bezahlung auf Augenhöhe austauschen kann. Weil man ganz andere Voraussetzungen hat zwischen einem Gesellschafterverhältnis zu dem Unternehmen, mit dem man Gewinne abziehen kann, und den Angestelltenverhältnis. Da kann man nicht auf Augenhöhe diskutieren, weswegen ja dieses Prinzip des Mitarbeiterinneneigentums das dann ermöglicht macht. Ne? Man wird natürlich nicht reich dadurch, das muss man sich auch klar machen. Also man kann in Deutschland oder überhaupt in Europa, ich wahrscheinlich auf der ganzen Welt, nur reich werden, wenn man entweder erbt oder wenn man ein Unternehmen quasi verkauft. Das sind so die zwei Möglichkeiten, die man hat. Und wenn man aber sein Unternehmen so aufstellt, dass es einem Purpose verpflichtet ist und das Vermögen in das Unternehmen, in den Unternehmenszweck gebunden ist, dann fällt diese Möglichkeit flach. Aber das ist halt die Systemfrage, die man dann stellt, im Prinzip, wenn man sich dafür entscheidet. Und das ermöglicht dann aber auch eine faire Diskussion über Gehälter, die man zwischen einem Gesellschafter und einem Angestellten irgendwie so nie haben kann.
Ich möchte noch einen anderen Aspekt da reinbringen. Und zwar das, was Katharina gerade gesagt hat, kann ich gut nachvollziehen. So diese Frustration, der Struggle, ein neues Büro zu gründen und dann irgendwie auch noch auf die Sachen zu schauen, wie geht das? Und ich möchte irgendwie Mut machen allen, die das sich auf den Weg machen, weil ich finde, oft hat es damit zu tun, dass wir gar nicht wissen, was wir verpassen, weil wir kennen es ja gar nicht. Vielleicht sind hier jetzt gerade Hörerinnen dabei, die zum ersten Mal das Wort Holokratie gehört haben oder rollenbasiert oder denken, ach echt, man kann auch anders arbeiten. Und die gründen sich vielleicht. Und ich denke mir, hey Leute, es geht anders und es ist ehrlich gesagt auch unsere Aufgabe. Wir haben hier eine Gesellschaft, die sich ganz stark verändert. Wir können nicht Systeme verbessern, wir müssen Systeme neu denken und Gründerinnen müssen auch anfangen, andere Wege zu gehen, die mutig sind, die anders sind. Und das kostet vielleicht mehr Kraft, weil es ein neues Feld ist.
Ich finde, in dem Moment, wo wir aber mit Menschen zusammenarbeiten, ist es einfach unsere Aufgabe in unserer Gesellschaft, uns darum zu kümmern, dass wir gut miteinander umgehen. Und auf den Aspekt Zeit finde ich noch wichtig zu sagen, ich finde, dass wir nicht sehr viel Zeit investieren im insgesamten Budget, da wir unglaublich unsere Prozesse verbessert haben. Dadurch, dass wir eben angefangen haben, bestimmte Sachen viel effizienter zu gestalten. Im Meeting sitzen Leute, die wissen, warum sie da sind. Und wenn sie nicht da sind, dann gibt es einen Grund, dann machen sie andere Sachen. Also und das gehört alles dazu. Und das wiederum braucht erstmal Zeit und die Erlaubnis, Raum für diesen reflektierten Prozess zu schaffen, um dann die Prozesse zu verbessern. Und im Endergebnis haben wir keine Zeit, die wir extra aufwenden. Es ist nur anders. Und wie ich finde, erwachsener.
Ja, ganz lieben Dank. Also das war jetzt ja quasi, das war das perfekte Schlusswort schon. Also ganz herzlichen Dank, auch für die Aufforderung, weil das ist, also dieses Mut machen, danke. Ich glaube, das ist einfach total viel wert, ne, das auch zu hören immer wieder. Es geht anders und man kann es anders machen. Und das ist super, dass ihr das so hinaustragt. Ich würde sagen, wir machen jetzt tatsächlich die Schlussrunde mit, wir haben euch eine ganz kleine Frage in Anführungszeichen zum Schluss noch gestellt. Und zwar, wir haben euch gebeten, uns zu schildern, was sind die groben Schritte, wenn man jetzt vorhätte, so es zu machen wie ihr. Das ist natürlich quasi eine unbeantwortete, also das kann man nicht beantworten, wir haben gehört, es dauert 7 Jahre, bis man sowas überhaupt umbaut. Aber wo kann man anfangen?
Super schwierig, ne? Also das zu beantworten, weil jeder Prozess ist anders. Trotzdem habe ich mir mal überlegt, also wo würde ich denn anfangen? Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, auch natürlich so ein bisschen budgetabhängig. Eine gute Idee, das hat Vicky vorhin schon erzählt, ist natürlich, man holt sich Beratung. Ja, haben wir auch gemacht. Wir haben einen Workshop gemacht oder besser gesagt zwei zum Thema Führung und Kommunikation, wo alle dabei waren. So, das hilft. Also von externen sich Beratung reinholen und zu überlegen, wo will man eigentlich hin gemeinsam. Das kann sich aber, können sich viele nicht leisten, weil das ist auch nicht ganz so günstig. Und ich würde auch sagen, es ist vielleicht gar nicht so nachhaltig, weil oft hat man die Tendenz, dass so ein Workshop, so ein Teambuilding-Ding so 1-2 Monate hält und danach fällt man sofort wieder in die alten Strukturen. Das ist ja mit Prozessen immer ganz typisch. Man fällt sofort wieder zurück in die alten Systeme. Deswegen ist es eine ganz schlaue Idee, jemanden an Bord zu haben, der auch im Unternehmen immer wieder drauf guckt und wieder sagt, hey Leute, wir wollten das doch so und so machen und sich kontinuierlich damit beschäftigt. Wir fanden Literatur total super. Und Angelika, du hast es gesagt, neue Narrative ist absolut zu empfehlen, sich da mal das ein Abo zu schnappen und zu sagen, hey, da gibt's unglaublich viele Ideen zu Workshops. Wenn man mal sagt, hey, wir müssen gerade überlegen, wie sind eigentlich unsere Feedback-Prozesse, da gibt's einen Workshop, wie man das angeht, zum Beispiel. Also die Zeitschrift Neue Narrative kann ich total empfehlen. Mit der Neuen Narrative gibt es ein Buch, das heißt Der Loop Approach. Ich habe das hier. Der Loop Approach, wie du deine Organisation von innen heraus transformierst. Das ist von unter anderem von Sebastian Klein. Sebastian Klein ist ja auch Mitgründer von Neue Narrative und auch von Blinkist. Und die arbeiten ja zum Beispiel auch so in so einer Struktur. Das ist eigentlich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das heißt, man könnte sich dieses Buch nehmen und durcharbeiten.
Ich muss hier beschreiben, was ihr macht, weil damit unsere Hörerinnen das mit nachvollziehen können. Ihr habt gerade einen Stapel an Büchern herbeigeschleppt, nur damit man sich das jetzt vorstellen kann. Es ist auch alles hier im Arbeitseinsatz bei euch.
Ja, genau. Also dieses Buch und ein anderes Buch, das auch so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt, ist das Buch New Work Needs Inner Work von Joanna Breitenbach und Bettina Rollo. Und das nennt sich ein Handbuch für Unternehmen auf dem Weg zur Selbstorganisation. Also wenn alle Stricke reißen, diese zwei kann ich empfehlen und einfach Dinge davon zu machen. Wir haben das gemacht teilweise und dann gibt es noch ganz viele andere Bücher mit Hintergrund und so weiter. Aber diese zwei Bücher, würde ich sagen, das kann man probieren. Unser Weg war wahrscheinlich so eine Kombination aus allem. Ich würde sagen, wichtig sind zwei Dinge. Erstens, man sollte sich mit allen darüber unterhalten, welchen Grad an Selbstorganisation man haben möchte. Das kann weder von unten noch von oben noch von links noch von rechts kommen. Das muss schon von allen getragen werden. Und
der Grad an Selbstorganisation ist auch total individuell, abhängig von jedem Büro. Jedes Büro ist eigen und braucht eigene Regeln. Deswegen dieser iterative Prozess, der sich von einem zum nächsten Schritt entwickelt. Und das andere nochmal die kommunikativen Kompetenzen als Grundlage für jegliche Veränderung, um psychologische Sicherheit zu gewähren, weil Menschen in Prozessen, in Transformationsprozessen dazu neigen, Sorge zu haben und eine Unsicherheit zu bekommen, dass jetzt alles auseinanderfällt. Und dafür braucht man Worte, um das gut zu besprechen.
Und könnt ihr noch mal ganz kurz die Schritte auf der bürokratischen Ebene, die ihr gegangen seid, ganz kurz zusammen, also wie gründet man, wo beantragt man einen EOT? Gibt es da einen Vordruck?
Tatsächlich, das Modell Mitarbeitereigentum, wie wir das haben, basiert natürlich auf der Rechtssituation in Großbritannien, wo das Modell jetzt nicht so revolutionär ist wie hier. Das heißt, dort ist es ein Modell, was 2014 eingeführt wurde. Und das basiert aber auf dem angelsächsischen Modell, dass juristisches und wirtschaftliches Eigentum getrennt werden können. Diese Trennung gibt es im deutschen Rechtssystem nicht. Deswegen, wenn man jetzt tatsächlich sich für Mitarbeitereigentum interessiert, gibt es im Moment relativ komplexe Modelle. Da kann man aber im Prinzip bei purpose.org nachschauen oder bei der Stiftung Verantwortungseigentum. Die zeigen, wie man das jetzt schon machen kann. Da gibt es verschiedene Modelle. Es gibt Stiftungsmodelle, die sehr komplex sind und sehr teuer, für Architekturbüros eher nicht in Frage kommen. Es gibt dann quasi auch Gesellschaftermodelle mit sogenannten Golden Share oder Vetorechten, die dann eine Purpose-Stiftung sozusagen übernimmt. Das ist auch sehr individuell. Die große Hoffnung ist natürlich, dass diese Gesellschaft mit gebundenem Vermögen in Deutschland, wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, auch in Kraft tritt, noch bevor die Ampelregierung gegebenenfalls wieder aufhören muss. Weil das ist tatsächlich eine einmalige Möglichkeit im Moment, dass sowas durchgesetzt wird, weil die CDU hat daran kein Interesse. Das Kammergesetz muss geändert werden, auf jeden Fall. Also da sind wir haben der Architektenkammer mehrfach Fragen gestellt, die sie dann an ihren Justiziar weitergeleitet haben, das dann im Sande verlaufen ist. Wir haben das überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es quasi andere Formen gibt, die auch Architekturbüro heißen wollen. Also wie zum Beispiel eine Genossenschaft kann man ja jetzt schon gründen, aber die darf auch nicht Architekt im Titel haben.
Vielleicht könnt ihr die Fragen nochmal mitschicken, dann können wir die auch noch mit aufnehmen in die Shownotes. Dann können sie sich auch vielleicht weiter verbreiten im besten Fall.
Wir wissen auf jeden Fall, dass einige aus der Kammer uns hören und ich bin ja auch im Redaktionsbeirat der Architektenkammer Berlin. Ich werde das auch nochmal mitnehmen. Ich würde das vielleicht noch anschließen. Also das ist was ich mir wünsche, dass in jeder Architektenkammer ein Gründungszentrum mit angeschlossen ist. Ist in anderen Branchen auch absolut normal. Medienbranche und so ein Gründungszentrum, wo mit den Leuten mal durchgegangen wird, durchgespielt wird, weil das fehlt einfach. Leute, die das suchen, sagen, ich habe mal bei meiner Kammer angerufen, ist niemand dran gegangen.
Das ist unser nächstes Projekt, Katharina.
Ganz konkret, wenn es die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen geben wird, und das sollte das auch für Architekturbüros ein möglicher Weg sein, weil die Idee an einem Kammergesetz ist ja, an dieser stringenten Regelung ist ja, dass Architekturbüros nicht zu Spekulationsobjekten werden sollen. Das ist ja, steckt ja eigentlich dahinter. Ne? Und das ist natürlich durch dieses Employee Ownership oder in dem Fall diese neue Gesellschaftsform, das ist ja die Grundvoraussetzung und Architekturbüros sind ja wie gemacht dafür, Purpose-Unternehmen zu sein. Die haben ja den Purpose irgendwie schon im Namen. Es gibt halt nur keine geeignete Form dafür, die eben anders ist, als dass es einer Person gehört. Und daran, weil ein Architekturbüro braucht keine Kapitalspritzen eigentlich. Ne? Das ist Kopfarbeit. Die kann von klein anfangen und skaliert werden. Also das heißt, das ist der ideale, eigentlich die ideale das Unternehmen, um sowas zu machen. Und da muss eben dann auch Gesetzgebung und dann aber auch Kammergesetz entsprechend auch mitspielen, damit das auch sich verbreitet.
Genau, ich wollte eigentlich nur ganz kurz nochmal sagen, also das war eine Diskussion, ich weiß, also aus unserer Perspektive, wir saßen vor 4 Jahren irgendwie hier zusammen, es wurde irgendwie nochmal vorgestellt mit Slides, wie eigentlich die Bürostruktur bis jetzt war, was die Möglichkeiten sind, was wir werden könnten und auch um Feedback gebeten von uns. Und wir haben darüber gesprochen, irgendwie so von dem Gefühl, ja, es macht doch nichts, wie wir arbeiten, wie das gesetzlich geregelt ist in der Firma, ist doch eigentlich nichts. Bis hin, wir saßen den ganzen Tag, wir haben uns auch so alle in so eine richtige Aufregung geredet, als wir dann so über dieses Grundsätzliche gesprochen haben, wie das irgendwie jetzt bei Thomas gerade rausgekommen ist. Das macht einfach Sinn. Alles andere macht irgendwie keinen Sinn. Und ja, also das ist eine Sache, für die ich einfach extrem dankbar bin und wie gesagt, Glücksfund, dass ich hier irgendwie gelandet bin und auch einer der Gründe, warum ich hier noch bin.
Ja, ganz lieben Dank. Also merci für eure Energie. Ich finde, es war ein total tolles Gespräch. Mit dieser Energie, glaube ich, hören wir auf.
Vielen Dank für euer Interesse, total super.
Ja, sehr gerne.
Ja, vielen Dank. Es war toll, dass wir mit euch sprechen durften.
Ja, ich fand es auch super und es ist auch wichtig, dass man sehr genau darüber spricht. Also man muss einfach genau sprechen, weil man muss es auch genau nehmen. Also danke, dass ihr uns Rede und Antwort gestanden habt. Und ja, war wieder ein super Gespräch. Vielen Dank euch alle.
Dankeschön. Danke, ciao.
Und das war's für heute mit dem Kontextur-Podcast. Danke wie immer, dass ihr uns zuhört und den Podcast abonniert. Hinter den Kulissen sind wir bereits an den nächsten spannenden Gesprächen und Episoden, die in Planung sind. Wenn ihr Feedback oder Wünsche habt, schreibt uns gerne eine E-Mail oder hinterlasst uns einen Kommentar auf Apple Podcasts oder Spotify, wo das inzwischen auch möglich ist. Und ja, hört wieder rein beim nächsten Mal. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, dann leitet ihn gerne an alle weiter, die sich auch für Themen rund um den gebauten Raum interessieren. Hinterlasst uns ein Like oder einen Kommentar auf Spotify, Instagram oder Apple Podcasts oder findet uns auch auf Steady, wo ihr uns direkt unterstützen könnt. Wir freuen uns aufs nächste Mal und wir hören uns. Tschüss!